Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder steht eine neue Ausgabe von Radio DARC an. Kaum zu glauben, aber es ist nun zum 580. Mal, dass wir Ihnen spannende Einblicke in die Welt der Technik und Wissenschaft gewähren. Ich bin Cody Farron und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Haben Sie schon einmal etwas von einem Muplexer gehört? Nein, das hat nichts mit Kühen oder der Landwirtschaft zu tun. Das ist vielmehr ein überaus nützliches Gerät für die Funkamateure, ein ganz besonderer Umsetzer, auf den wir gleich eingehen. Und wir stellen Ihnen einen weiteren dieser geheimnisvollen Zahlensender für Spione vor. Aber starten wir zunächst in dieser Sendung mit einem tollen Titel in griechischer Sprache. Interessanterweise stammt er aber aus den Niederlanden, und zwar von den Gebrüdern Cees und Thomas Toll. Hier sind sie auf Radio DARC mit Eleni. Thank you.
News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Gewinner des Hamvention Award 2026 bekannt gegeben. Aktueller Status zur Duldung des 70 MHz Betriebs. Radio Slowakei zurück auf Kurzwelle. Und Apple Watch löst falsche Notrufe bei Musikkonzerten aus. Am Mikrofon Conny Farren. Die Jury des Hamvention Award hat die Gewinner für das Jahr 2026 bekannt gegeben. Mit diesem werden herausragende Funkamateure und Clubs geehrt. Verliehen wurde abermals in 4 verschiedenen Kategorien. Der Preis für technische Verdienste, Funkamateur des Jahres, der Preis für besondere Leistungen und der Club des Jahres. Den Preis für technische Verdienste erhält Robert Familio, Kilo 3 Romeo Foxtrot. Er bringt besonders seine rechtlichen Kenntnisse im Amateurfunkbereich ein. Sie haben unter anderem zu Stellungnahmen bei Vorschriften geführt. Weiterhin konnte er damit erfolgreich bei Fällen elektromagnetischer Störung vorgehen. Zum Funkamateur des Jahres wurde Dr. José Otis Weissens, November Papa 4 Golf, bestimmt. Er hat an vielen der Expeditionen auf der ganzen Welt teilgenommen, darunter auch zur seltenen Bouvet-Insel. Otis ist sehr aktiv in der Amateurfunkszene von Puerto Rico. 2017 half er bei der Koordination der Notfallkommunikation nach dem Hurricane George. Der Long Island CW Club ist Club des Jahres. Er bietet strukturierte Telegrafiekurse für Anfänger, aber auch Fortgeschrittene an und man legt hier besonderen Wert auf die Gemeinschaft. Den Preis für besondere Leistungen erhielten Martha Fell, November 3, Quebec Bravo Echo und Joe Fell, Whiskey 3, Golf Mike Sierra. Sie haben sich um die Betreuung und Ausbildung von Funkamateuren verdient gemacht. Die US-Amateurfunkmesse Hamvention findet vom 15. bis 17. Mai auf dem Veranstaltungsgelände Green County Expo Center in Senior nahe der Stadt Dayton im US-Bundesstaat Ohio statt. Für das Jahr 2026 gibt es weiterhin keine Duldungsregelung, die den Sendebetrieb auf dem 70 MHz Amateurfunkband erlaubt. Wie in den Vorjahren hatte der Runde Tisch Amateurfunk im Oktober 2025 einen Antrag auf Fortführung der bisherigen Duldungsregelung auch für das Folgejahr gestellt. Bisher gibt es überraschenderweise darauf keine schriftliche Reaktion der Bundesnetzagentur. Das Referat vermutet möglicherweise rechtliche Probleme, eine weitere Duldung zu gestatten. Deshalb sind der RTA und der DARC im intensiven Austausch mit der Regulierungsbehörde, dem Verteidigungsministerium und dem Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung, um hier eine Lösung zu entwickeln. Primärnutzer im besagten Frequenzbereich ist die Bundeswehr, deren militärisches Frequenzmanagement in der Vergangenheit allerdings nie Einwendungen gegen den Sendebetrieb geltend gemacht hatte. An dieser Haltung dürfte sich nichts geändert haben. Derzeit kann keine zeitliche Abschätzung getroffen werden, wie lange es dauert, bis man hier zu einer Lösung gekommen ist, die den Funkamateuren eine Nutzung dieses Frequenzbereichs ermöglicht. Die betroffenen Funkamateure werden sich leider noch länger gedulden müssen. Beim Thema 50 MHz für die Lizenzklasse E gibt es hingegen überhaupt keinen Fortschritt. Hier führt an einem Upgrade auf die Klasse A wohl kein Weg vorbei, wenn man auch künftig dort Sendebetrieb machen will. Das deutsche Programm von Radio Slowakia International ist seit einigen Tagen wieder auf Kurzwelle zu hören. Von 14.30 Uhr UTC bis 15 Uhr UTC wird es auf der Frequenz 6140 kHz vom Sender Junglinster in Luxemburg ausgestrahlt. Betreiber dieses Senders ist Radio Onda aus Belgien. Von dort kommen auch deutschsprachige Programme von Radio Gloria aus der Schweiz und Radio Vatikan. Mit der Abschaltung der Frequenz 3985 und 6005 kHz des Shortwave Service in Kall Eifel hatten die Kurzwellensendungen von der Slowakei Ende vorigen Jahres geendet. Für Amerika gab und gibt es weiterhin Sendungen in Englisch und Spanisch via WRMI in Okeechobee, Florida. Nach der Umstellung auf Sommerzeit Ende des Monats wird die Sendung voraussichtlich um 13.30 Uhr UTC beginnen.
Okay, falls ihr bei dem nächsten Stück nach diesem Beitrag mal so richtig mitgehen wollt, voll abtanzen, vielleicht noch so ein bisschen Pogo-mäßig, kräftig mit einem Mitbewohner zusammenrumpeln, dann legt vorher die Apple Watch ab. Warum? Ja, sonst steht plötzlich der Notarzt vor der Tür. Wir hatten das ja schon, dass die neuen iPhones einen Autounfall melden und den Notarzt alarmieren, wenn Leute damit in der Achterbahn fahren, ohne das Telefon vorher abzuschalten oder jemanden zu geben, der nicht mitfährt, was ohnehin besser ist, weil es sonst vielleicht beim Looping herausfliegt, jemanden an den Kopf saust und dann auch noch kaputt ist. Dasselbe Problem gibt's aber auch mit Smartwatches. Auch diese haben solche Unfallmeldungen inzwischen drin.
Und schon 2023, vor 3 Jahren,
gab es beim Leicestershire Heavy Metal Event über 700 falsche Notrufe deswegen. Naja, da wird halt Pogo getanzt und gebankt und gemoscht und man schmeißt sich auch mal gegenseitig in den Dreck, soll auch vorkommen, vor allen Dingen in Wacken. Naja, damals haben die Behörden erstmal eine Massenpanik oder einen Anschlag befürchtet und waren natürlich völlig lahmgelegt von diesen ganzen Notrufen. Deswegen bittet die Polizei ganz offiziell darum, ob man jetzt zu Hause rumtanzt oder auf einem Festival, doch vorher die Uhr abzulegen oder zumindest die Sturz- und Unfallerkennung abzustellen. Natürlich dann mit dem Risiko, dass ein echter Sturz dann den Notarzt nicht alarmieren kann. Aber die Fehlalarme sind wesentlich häufiger.
Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Was haben wir da gerade gehört? Apple Watches lösten bei Rockkonzerten mit viel Headbanging massenhaft Fehlalarme aus. Tja, da könnte man vielleicht statt Heavy Metal den Safety Dance spielen, um das zu vermeiden. Hier ist er, und zwar von der Gruppe Men Without Heads. We can dance if we want to, we can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to, places they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. Danser. We can go if we want to, night is young and so am I. And we can dress real neat from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to, if we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. See, we can dance, we can dance, everything's out of control. We can dance, they're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance, everybody's taking the chance. Safe to dance, oh, well, it's safe to dance. Dance. We can dance if we want to. We've got all your life in mind. As long as we abuse it, never gonna lose it. Everything will work out right. I say, we can dance if we want to. We can leave your friends behind. Because your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I see, we can dance, everything's out of control. We can dance, they're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance, everybody's taking a chance. Well, it's safe to dance, yes, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. It's safe to dance. It's safe to dance. Well, it's safe to dance. It's safe to dance. Well, it's safe to dance. Well, it's safe to dance.
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Ja, in der letzten Sendung haben wir über den Muplexer DB0 UV gesprochen, Delta Bravo 0 Ultraviolett, wie er gerne genannt wird, der bis heute erfolgreich in München-Pasing in Betrieb ist. Aber es gab noch einen zweiten, DM0 FS, Delta Mike 0 Foxtrot Sierra. Oder auch Frankenstein. Deswegen FS, denn der war dem Meiste Zeit auf der Burg Frankenstein installiert. war aber keineswegs gruselig. Übrigens, warum heißt ein Muplexer eigentlich Muplexer? Das ist nicht die Bezeichnung, wie man so teilweise in der Digitaltechnik hat. Dass da mehrere Signale übereinander gemixt werden, das ist zwar hier eigentlich auch der Fall, aber tatsächlich ist es die Abkürzung von Multiduplex-Transponder. Also es gab im Lauf der Jahre einige Muplexer-Projekte. Da ich über DB0UV seinerzeit berichtet hatte, haben dann später auch OEMs versucht, mich zu kontaktieren, dass ich über ihre Projekte berichte. Das hat allerdings nicht funktioniert, weil mir ja im Jahr 2000 sämtliche E-Mail-Adressen weggeklagt worden sind und die Leute dann nicht rausgefunden haben, wie sie mich erreichen können. Ja gut, Telefon gab's zwar noch, aber da ging's dann schon los, dass man eigentlich lieber E-Mails geschrieben hat, als anzurufen. Außerdem war ja der Grund, dass ich nicht erreichbar war, dass mich jemand als Konkurrenten betrachtet hat und dann haben sich die Leute halt schlichtweg nicht getraut, haben dann stattdessen diesen Konkurrenten angeschrieben, der hatte dann aber kein Interesse, so einen Bericht zu schreiben. Ich weiß, dass Manfred, DK5FA, auf dem großen Inselsberg im Thüringer Wald mit einem Muplexer experimentiert hatte, das dann aber nicht weiter verfolgt hat. Wahrscheinlich war es bei dem exponierten Standort HF-technisch einfach zu schwierig. Ich möchte heute aber eben erstens über den zweiten tatsächlich realisierten Muplexer erzählen und dann auch ein paar Tipps geben, wie man selber so einen Muplexer aufbauen kann. Denn es wäre eigentlich schade, wenn es nur bei einem bleibt. Das ist viel interessanter, einen Muplexer aufzubauen, als das 50. FM-Relais oder auch Digitalfunk-Relais. Mit denen kann man zwar über ganz Deutschland dann kommunizieren, aber erstens finde ich, dass es einfach scheußlich klingt, auch etwas kompliziert ist und der Wechsel zwischen den verschiedenen Beteiligten ist dann noch komplizierter als in der Analogtechnik. Da tut man sich dann fast leichter, wenn man gleich digital mit FT8 oder ähnlichem funkt, was ja für manchen gar kein Amateurfunk mehr ist, weil es zwar enorme Reichweiten bringt, aber halt der persönliche Kontakt wegfällt. Also der zweite Muplexer wurde durch Peter Pfliegensdörfer, DL8IJ, ex-DL8MFJ, realisiert. Dieser war dann von 2004 bis 2007 in Betrieb. Das Projekt startete mit einem bei DL0WH, der Clubstation des UV Weinheim A20, ausgemusterten alten Kenwood DS700 an einer VHF Big Wheel bei DL8IJ zu Hause. Dessen Empfänger hat Peter angezapft und über eine selbstgebaute Abläufsteuerung mit einem Rufzeichengeber mit seinem UV-Telefon, einem UHF-Sender, auf 434,825 MHz, das war die UV-Frequenz von A20, an einer gestockten Groundplane betrieben. So lief das fast ein Jahr lang im bemannten Testbetrieb, während nach und nach die Ablaufsteuerung verfeinert wurde. Im Jahr 2004 erhielt Peter dann das Angebot, den Muplexer auf der südhessischen Burg Frankenstein zu installieren. Das hatte er einem OEM zu verdanken, der sowohl zum Besitzer der Burganlage als auch zum damaligen Betreiber der Burggastronomie gute Beziehungen hatte. Das war natürlich jetzt etwas anspruchsvoller mit so einem exponierten Standort. Hier waren bereits einige BOS-Umsetzer, also Polizei, Feuerwehr und so weiter. Also musste der Aufbau nun professionalisiert werden. Peter besorgte sich schmalbandige, hochwertige Topfkreisfilter sowohl für 2 Meter als auch für 70 Zentimeter, um auch umgekehrt keine Störungen zu verursachen, und nutzte nun einen umgebauten kommerziellen Sender. Der wurde mit einem Panasonic-Lüfter gekühlt, der die Betriebszeit gut durchgestanden hat, ohne auszufallen. Die Fernsteuerung ging analog über einen Telefonanschluss. Damit hätte sich der Sender bei Bedarf abschalten lassen, was glücklicherweise nie notwendig wurde. Natürlich war nun eine reguläre Frequenz- und Rufzeichenzuteilung notwendig. Dazu gleich mehr. DARC Radio, your favorite station.
Well, you thought I'd be waiting. You came home last night. You'd been out with all the boys and you ended up half tied. But liquor and love, they just don't mix. Leave the bottle or me behind. And don't come home a-drinking with loving on your mind. No, don't come home a-drinking with loving on your mind. Just stay out there on the town. Mine. So don't come home a-drinkin' with lovin' on.
on your mind. You never take me anywhere because you're always gone. And many a night I've laid awake and cried here all alone. Then you come in, a kissing on me, it happens every time. No, don't come home a drinking with loving on your mind. No, don't come home a drinking with loving on your mind. Just stay out there on the town and see what you can find. Cause if you want that kind of love, well, you don't need none of mine.
Die benutzte Frequenz war nun 144,680 MHz zur Eingabe auf SSB und 433,750 MHz als Ausgabe. Und das Rufzeichen Delta Mike 0 Foxtrot Sierra oder auch Frankenstein. Wahrscheinlich war der Umsetzer damit die erste Relaisfunkstelle mit einem DM0-Präfix, der ja bekanntlich früher in der DDR verwendet wurde, und das war auch hier tatsächlich der Fall. Allerdings nicht für einen Repeater, sondern für eine Sonderclubstation in der zentralen Ernst-Schneller-GST-Schule. Der Amateurfunk in der DDR hatte ja eigene Regeln. Man musste damals eigentlich in der GST sein, der Gesellschaft für Sport und Technik. Die war eigentlich zur vormilitärischen Ausbildung für den späteren Dienst in der NVA, der Nationalen Volksarmee, gedacht. Wenn man in der GST war, dann konnte man dort einigen technischen Hobbys nachgehen, so eben auch dem Amateurfunk. So lief der Umsetzer eigentlich gut und hätte auch noch viele Jahre weiter so laufen können. Aber wenn es dem Esel zu gut geht, dann begibt er sich aufs Glatteis. Also Peter konnte allem widerstehen, nur der Versuchung nicht. Die Versuchung war, dass man ihm einen noch besseren Standort anbot, die Hohe Wurzel. Er war ja auch Mitglied im VfDB OV Wiesbaden und Ende 2005 erhielt er über zwei dortige Mitglieder das Angebot, auf die Hohe Wurzel umziehen zu können. Ein absoluter Top-Standort, natürlich unheimlich HF-verseucht, UKW, DAB, DVB-T, Bündelfunk, BOS, analog und digital und vieles auch im zweistelligen Kilowatt-Bereich. Da brauchte man jetzt also wirklich gute Filter, aber das war doch mit Amateurmitteln machbar. Als Sender wurde nun ein umgebauter Motorola der 5000er-Serie verwendet, denn wichtig für einen Multiplexer ist halt, dass der Sender im Dauerbetrieb laufen kann. Das ist bei den üblichen Amateurfunktransceivern nicht der Fall, die überhitzen. Die Antennenmontage an dem Standort war jetzt nicht ganz trivial. Einerseits musste ja alles absolut sturmsicher sein und andererseits sollte man vielleicht nicht gerade den Strahlungskeulen der anderen Gäste dort oben in die Quere kommen. Da hätte man dann wenig Freude gehabt. Da ist dann eine SSB-Eingabe schon eine Herausforderung. Doch dann war der Einzugsbereich sagenhaft, also nicht zu vergleichen mit DB0UV. Es gab QSOs vom Ruhrgebiet bis weit ins Schwabenland hinein. Große Gesprächsrunden und teilweise sogar gemischter SCW und SSB-CW-Betrieb. Also auch Geräte, die eigentlich nicht für Full-BK-CW geeignet waren, konnte man dann dort verwenden. Aber ja, was hat so ein Standort für ein Problem, wenn er auf einem Turm der Deutschen Funkturm, der DFMG, ist? Ja, es kamen neue Bestimmungen und die kamen leider sehr schnell für DM0FS. Die gesamten Amateurfunkgeräte durften nur noch maximal 100 Watt ziehen. Und das war nun ein Problem, da gab's ja auch schon andere Amateurfunkumsetzer, vor allem DB0VA mit Packet-Digipetern. Und da hatte natürlich DB0VA als alteingesessenes, rege genutztes und weitreichendes 70 cm Relais Vorrang. Das war's dann also. Der Muplexer musste im Mai 2007 weg. DF2PD hat dann Peter angeboten, den Muplexer in der Scheune des Bauernhofs seiner Mutter im Rheingau aufzubauen, in der Nähe von Alzey. Aber obwohl diese Scheune auf einem Hügel stand, war er nicht exponiert genug. Reichweite und Nutzung waren viel zu gering und Peter baute das Ganze schließlich wieder ab. 2008 hat DL8IJ die inzwischen ja durchaus aufwendige Hardware inklusive des hochwertigen kommerziellen Senders und der eben solchen Katrain-Antennen MOM übergeben, der zuvor versprochen hatte, alles auf dem Erbeskopf in der Nähe von Trier dem Standort von DB0OT wieder aufzubauen. Das wäre natürlich ein super Standort gewesen. Tja, hätte, Fahrradkette. Problem war, es gab nie einen Aufbau, nicht mal einen Testbetrieb. Telefonische Nachfragen verbat sich der betreffende OEM dann und die Hardware blieb unwiderruflich verschollen. Danach hatte Peter keine Lust mehr, sich mit dem Thema Muplexer noch einmal zu beschäftigen und noch einmal von vorne anzufangen. Und das war's dann leider. Das soll ja aber andere nicht davon abhalten. Deswegen gleich noch ein paar Tipps, wie man selber einen Muplexer günstig aufbauen könnte.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light to split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fools said, I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wills of silence. In the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence.
Ein Standort ist gut,
der einerseits exponiert ist, wo aber andererseits möglichst sonst nichts funkt. Naja, das ist ein frommer Wunsch, das wird man kaum finden. Es ist schon schwer genug, überhaupt einen exponierten Standort zu finden, aber es macht die Sache halt einfacher. Es ist auf jeden Fall nützlich, wenn keine anderen Amateurfunkrelais am selben Standort sind. Einerseits wegen der Geschichte mit dem Stromverbrauch, der ist beim Muplexer jetzt nicht so schrecklich hoch. Aber wenn da halt schon 5 andere Relais sind, dann wird das zum Problem. Und andererseits wegen der gegenseitigen Störung. Bei den aktuellen Muplexer-Frequenzzuteilungen könnte die Nähe der 70 cm Ausgabe zu den 70 cm FM-Relais-Eingaben problematisch sein. Das würde natürlich kein Problem sein, wenn man eine normale FM-Relais-Ausgabefrequenz für den Muplexer verwendet. Die kriegt man da aber üblicherweise nicht zugeteilt. Und natürlich ist es auch ein Problem, wenn es 2 Meter FM-Relais auf dem Standort gibt, weil dann die SSB-Eingabe mit dem ja trotzdem relativ geringen Abstand im 2 Meter Band ein Problem haben könnte. Mit entsprechenden Filtern ist das natürlich machbar. Für den Muplexer selbst würde eigentlich schon ein SDR-Empfänger, beispielsweise SDR-Play, ein 70 cm Sender auf Basis eines ausgedienten Betriebsfunkgeräts und eine Steuerung etwa auf Raspi-Basis ausreichen. Und wie schon erwähnt, der Sender muss Dauerbetrieb aushalten. Bei einem Amateurfunktransceiver ist das selbst bei reduzierter Leistung oft problematisch, weil bei der reduzierten Leistung dann wiederum der Wirkungsgrad absinkt und das Gerät trotzdem heiß wird. Und auch wenn höhere Frequenzen vielleicht einfacher wären, weil man dann die ganzen Filterprobleme nicht hat, sind sie etwas sinnlos, weil dann kaum noch eine Klientel bereitsteht, die den Muplexer nutzen würde. Das ist dann einfach zu speziell. Da sind nicht nur die Reichweiten geringer, sondern haben auch die meisten gar keine geeigneten Geräte. Die Kombination 2 Meter Eingabe SSB, 70 cm Ausgabe FM ist deswegen immer noch die vernünftigste. Eine Eingabe auf 10 Meter wäre zum Beispiel nicht mehr so sinnvoll. Da ist dann bei Überreichweiten doch ziemliches Chaos gegeben. Aber das Gute ist, man kann das Ganze ja erstmal zu Hause im Scheck ausprobieren und wenn es dann gut funktioniert, sich nach einem Standort und der entsprechenden Frequenz- und Rufzeichenzuteilung umsehen. Und wenn man feststellt, es klappt ohnehin nicht, man kriegt das nicht gebacken, dann kann man es natürlich auch sein lassen. Aber ein echter Funkamateur wird nicht so leicht aufgeben. Der Vorteil ist aber, da das Ganze ja ein Crossband-Betrieb ist, stört der Muplexer zumindest sich selber nicht. Das ist beim üblichen FM-Relais schon schwieriger. Das sendet und empfängt ja im selben Band. Von daher ist der Aufwand insgesamt geringer, als man erwartet. Wo man natürlich nicht sparen darf, sind die Antennen. Wenn das Ganze auf einem exponierten Standort montiert wird und nicht zu Hause im Scheck läuft, dann müssen die einfach sturmfest sein. Da muss man dann schon eine kommerzielle, gute Antenne verwenden und die auch ordentlich montieren oder gegebenenfalls montieren lassen. Insgesamt ist es so, wie gesagt, eigentlich sogar einfacher HF-technisch als ein FM-Relais. Es gibt's nur nicht fertig von der Stange zu kaufen. Bei FM-Relais ist das ja inzwischen so. Aber richtige Funkamateure bauen sich das ohnehin lieber selber. Und man muss ja hier die Funkgeräte nicht selber bauen, nur die Ablaufsteuerung. Man muss also kein Hochfrequenzentwickler sein. Und mich würde sehr freuen, wenn diese immer noch aktuelle Technik sich doch noch etwas weiter verbreitet. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. D-A-R-C Radio.
Beside my bed.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Hallo liebe DX-Freunde und Funkamateure. Die Kurzwelle birgt so manch dunkles Geheimnis. Wir haben ja schon mehrfach über die mysteriösen Zahlensender berichtet, die seit Jahrzehnten ihr Unwesen treiben. Zuletzt in unserer Sendung Nummer 577 vom 1. März. Und bis heute weiß niemand genau, was ihr Sinn und Zweck ist. Sicher scheint nur, dass sie militärischen oder geheimdienstlichen Zwecken dienen. Auch heute noch, im Zeitalter des Internets. Die Kurzwelle ist nämlich der einzige Kommunikationskanal, der keinerlei Datenspuren hinterlässt oder der von staatlichen Stellen blockiert werden kann. Das schätzen die Spione und Militärs ganz besonders, denn ein einfaches Kurzwellenradio genügt, um die verborgenen Nachrichten zu empfangen. Die meisten der anderen Zahlensender stammen aus Russland, so beispielsweise die Stalingrad-Glock, der Bassa oder das Squeaky-Wheel. Immer dann, wenn die geopolitischen Spannungen zunehmen oder militärische Konflikte entbrennen, erhöht sich ihre Aktivität spürbar. Aber auch andere Länder sind aktiv. Ein neues mysteriöses Funksignal versetzt sowohl Funkamateure als auch Nachrichtendienstexperten in helle Aufregung. Ein neuer Geheimsender wurde erstmals am 28. Februar entdeckt, etwa 12 Stunden, nachdem die Vereinigten Staaten und Israel Angriffe auf Iran gestartet hatten. Darauf ist eine männliche Stimme zu hören, die eine Reihe von Zahlen vorliest. Und zwar auf Farsi, die Sprache in Iran. Das gab es bisher noch nie. Die Zahlen werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten vorgelesen, gefolgt von einer Pause, in der dreimal das Wort Tavayo gesprochen wird, was so viel wie Achtung bedeutet. Funkamateure, die Farsi sprechen, haben bestätigt, dass tatsächlich Zahlenfolgen in dieser Sprache vorgelesen werden. So sind die Worte Yek, Shish und No zu hören, minutenlang. Sie stehen auf Farsi für 1, 6 und 9. Übrigens, Shish ist auch Hebräisch. Das Signal wurde am 28.02. jeweils um 18 Uhr und 2 Uhr UTC-Zeit beobachtet. Frequenz 7910 kHz. Am 7. März um 18 Uhr UTC war es auf 7842 kHz zu hören. Berichten von SDR-Empfängern zufolge war das Signal im Nahen Osten, in Griechenland und Zypern besonders stark, in Westeuropa hingegen deutlich schwächer. Hören wir mal in einen Originalmitschnitt rein. Interessant sind einige technische Analysen zu diesem neuen Zahlensender. Zuerst ging man davon aus, dass es sich bei dem Sender um eine Spionagestation des islamischen Regimes in Iran selbst handelt. Aber es gibt immer wieder periodische Pieptöne auf der Übertragung. Experten für elektronische Kampfführung haben sofort erkannt, dass diese verräterisch sind für taktische Funkgeräte des amerikanischen Herstellers Harris Technologies. Genauer gesagt für Kurzwellengeräte vom Typ L3 Falcon 3. Die periodischen Doppeltonpiepse werden automatisch in den Audiopfad für das Senden und Empfangen eingespeist, um darauf hinzuweisen, dass sie im Klarmodus arbeiten, also die Übertragung nicht verschlüsselt wird. Das bedeutet logischerweise, dass der neue Zahlensender ein Harris Falcon 3 oder 2 Kurzwellenfunkgerät verwendet und es nicht korrekt konfiguriert hat. Hieraus kann man schon einige interessante Schlussfolgerungen ziehen, nämlich, dass der Sender eben nicht aus Iran stammen kann, auch nicht aus Russland oder anderen umgebenden Ländern. Vielmehr muss er von einer westlichen Streitmacht stammen, da nur diese Zugang zu klassifizierten amerikanischen Militärfunkgeräten haben. In Frage kommen hier eigentlich nur Israel, die USA und weitere unterstützende NATO-Länder wie Großbritannien oder Frankreich. Gestützt wird diese Theorie auch von der Tatsache, dass der farsisprachige Zahlensender von Iran gestört wird. Offenbar wird er von dem dortigen Regime als Bedrohung wahrgenommen. Die beobachteten Störungen sind sehr typisch für den sogenannten Bubble Jammer, dessen Störgeräusch wie ein Blubbern klingt. Er wird von den iranischen Sicherheitskräften seit Jahren eingesetzt, um den Empfang von unliebsamen Auslandssendungen zu unterbinden. Mit sehr mäßigem Erfolg übrigens. Und wozu soll dieser eigenartige Sender dienen? Wo kommt er her? Der Ursprung des Senders ist derzeit Gegenstand intensiver Spekulationen. Der genaue Standort konnte noch nicht ermittelt werden, nur grob eingegrenzt. Es muss der östliche Mittelmeerraum sein, also Zypern, Israel oder vielleicht sogar ein Marineschiff. Dafür spricht auch die beobachtete hohe Signalstärke genau dort. Laut der Financial Times, die über dieses Mysterium ebenfalls berichtete, glauben frühere US-Geheimdienstmitarbeiter, dass dahinter eine Notfallkommunikation stecken könnte. Für westliche oder israelische Agenten in Iran. So funktioniert's. Kurzwellen werden an hohen Atmosphärenschichten reflektiert und reisen über tausende Kilometer. Selbst wenn Internet oder Mobilfunk geblockt werden, kommen diese Signale noch an. Es könnte also eine Ersatzkommunikation für Spione und Quellen in Iran sein. Menschen, zu denen der Kontakt nicht abbrechen darf und die kriegswichtige Informationen nach außen liefern. Die Verschlüsselung dieser Zahlensender ist übrigens so einfach wie effektiv. Schon seit den Zeiten des Kalten Kriegs werden Funkübertragungen und traditionelle Kryptologie genutzt, um geheime Nachrichten zu senden. Die Nachricht selbst ist offen empfangbar. Doch nur wer den Schlüssel besitzt, kann sie entziffern. Dieses Konzept wurde auch in der amerikanischen Spionageserie The Americans aufgegriffen, die in den 80er Jahren spielt. Sollte man sich vielleicht mal anschauen. Die verwendeten Zahlenschlüssel sind völlig zufällig und sogenannte Einmalpasswörter. Diese werden nach Dekodierung verbrannt und nie wieder benutzt. Es gibt keine mathematischen Operationen, mit denen man sie durch Ausprobieren erraten könnte. Aus einer zufälligen Folge von Buchstaben oder Zahlen lässt sich nichts anderes ablesen als deren Länge, sonst nichts. Auch die besten und schnellsten Computer sind hier machtlos, weil die Verschlüsselungsmethodik selbst prinzipbedingt nicht knackbar ist. Wie man sieht, es bleibt spannend. Gerade heute sind die Kurzwelle und die Zahlensender für die Halbwelt der Spione, Militärs und Geheimdienste noch immer unverzichtbar. Und werden es wohl auch immer bleiben. Bis zum nächsten Mal. Eva Maria, DG9 MFG. DARC Radio, your favorite station.
Flugwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Eine der spektakulärsten Aktivierungen der letzten Jahre ist zu Ende. Das Team, das die Bouvetinsel vor der Antarktis bereiste, ist wieder auf dem Heimweg. Mehr als 100.000 Funkverbindungen gelang ihnen unter dem Rufzeichen 3 Yankee 0 Kilo. Und das könnte auf absehbare Zeit wohl die letzte Amateurfunkaktivität von dort gewesen sein. Wohl dem, der zugeschlagen und sie ins Log bekommen hat. Aber auch ohne so einen wirklich seltenen Vogel ist jede Menge los auf den Bändern, das DX-Angebot nach wie vor reichlich. Eine Übersicht über die Ausbreitungsbedingungen, die wir erwarten können, jetzt wieder von Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky, vom HF-Referat des DARC.
Und da sah es ja letzte Woche nach wenig Sonnenaktivität und sehr ruhiger Sonne aus. Ganz so lief es dann aber nicht ab. Die Sonnenaktivität war tatsächlich vergleichsweise gering. Der solare Flux lag zwischen 105 und 120 Einheiten. Aber ganz leerte sich die Sonnenoberfläche nicht. Besonders eine aktive Region, die von einem großen, runden Hauptfleck dominiert war, arbeitete gegen den Trend und produzierte bis zum Mittwoch jeden Tag ein M-Flair. Mindestens drei dieser M-Flairs lösten dann koronale Masseauswürfe aus, bei denen die Magnetfelder umliegender koronaler Löcher wie eine Düse wirkten. Ende der Woche trafen die dadurch losgelassenen Plasmawolken bei der Erde ein und ließen es im Erdmagnetfeld stürmen. Am Freitag war zudem Tag- und Nachtgleiche und um diese Zeit des Jahres lässt sich das Erdmagnetfeld besonders stark von dieser Partikelstrahlung beeindrucken, die man so schön als Sonnenwind bezeichnet. Der Begriff wurde übrigens 1959 von Eugene Parker geprägt, dem berühmten Sonnenforscher, dessen Namen auch die Sonde Parker Solar Probe trägt. Die ist seit 2018 inzwischen 26 Mal der Sonne bis auf 6 Millionen Kilometer nahe gekommen. Das ist etwa der vierfache Durchmesser unseres Zentralgestirns. Eine ganz schön heiße Angelegenheit. Zurück zum irdischen Klima. Bereits am letzten Wochenende war das Magnetfeld recht unruhig, vor allem am Samstag. Das war der schnelle Sonnenwind aus dem vorhergesagten koronalen Loch. Der drückte die Muff deutlich und die Ionosphäre erholte sich in den nächsten Tagen, in denen das Magnetfeld dann mal richtig ruhig war, nur sehr langsam. Ab Mittwoch öffnete 10 Meter dann wieder so leidlich, bevor die nächste Sturmphase begann und erneut die Ausbreitungsbedingungen vermieste. Die Unruhe setzt sich leider noch etwas in die neue Woche hinein fort, weil jetzt auch noch das nächste koronale Loch wirksam wird, wahrscheinlich bis Donnerstag, wobei sich die Magnetik zunehmend beruhigen wird. Im Moment lässt sich nicht sagen, wie lange dieser erneute Elektronenaderlass die Ionosphäre dieses Mal beschäftigen wird. Wenn es wieder so ungünstig läuft wie am letzten Wochenende, dann sieht es bis etwa zur Wochenmitte für 10 und 12 Meter schlecht aus. Die Sonnenaktivität bleibt derweil auf ihrem niedrigen Niveau, beginnt aber in den nächsten Tagen einen Aufwärtstrend, wenn altbekannte aktive Regionen wieder am Ostrand der Sonne auftauchen werden. Der solare Flux bleibt am Wochenende noch zwischen 100 und 110 Einheiten, danach geht es dann nach oben in Richtung 140 Einheiten. Sofern die Magnetstürme schwach bleiben, also Kategorie G1, werden die Bänder bis 15 Meter öffnen. Geht es heftiger zur Sache, wird es schon oberhalb von 15 MHz schwierig und darunter werden die Signale auch nicht mehr brüllend laut sein. Da ist wirklich tägliches Nachschauen angesagt, was gerade geht. Nachts liegt die höchste nutzbare Frequenz um 10 MHz. Bis 40 Meter bieten sich weiter gute DX-Möglichkeiten entlang der Grey Line, wobei auch das sehr davon abhängt, was sich im Erdmagnetfeld tut. Nichtsdestotrotz, good DX!
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radioclubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal: radio@darc.de. Auf Wiederhören, moin, tschüss, servus und 73, gut DX, bis zum nächsten Mal.